Bau-Vergabe-Recht.de, der Podcast. Wir reden über Hilfreiches und Interessantes aus der Welt des Bau- und Vergaberechts. Willkommen zu einer neuen Ausgabe. Auch heute wieder mit Roman Weifenbach.
Hallo.
Mit Thorsten Seutz.
Hallo.
Und ich bin Andreas Holz. Wir sind Juristen in der öffentlichen Verwaltung und befassen uns seit vielen Jahren mit Bauvergaben und Bauverträgen. Wir knüpfen heute an unsere Heiligabend-Folge. Wir haben zum Ende des letzten Jahres über die Aufklärung des Angebotsinhalts gesprochen. Das, was man in § 15 der VOBA findet. Und wir haben zunächst mal ganz allgemein den Begriff der Aufklärung behandelt und haben uns dann ein bisschen in Absatz 1 Nummer 1 verloren, haben da darüber gesprochen, worüber man aufklären kann, was man aufklären kann. Wir haben dann zum Beispiel die Eignung angesprochen oder auch den Angebotsinhalt, haben auch über die Geheimhaltungsvorgaben, die in § 15 Absatz 1 Nummer 2 stecken, mal kurz gesprochen. Aber wir wollten heute mal weitermachen und schauen, was noch so alles in Absatz 1 Ziffer 1 drin steckt. Da gibt es nämlich noch einen Punkt, der ist sehr, sehr praxisrelevant. Und das ist die Aufklärung über die Angemessenheit der Preise. So steht es da drin. Was ist zunächst mal darunter zu verstehen? Wann muss ich die Angemessenheit der Preise eigentlich hinterfragen, Roman?
Also pauschal lässt sich's nicht sagen, aber ich muss natürlich das immer mir relativ ansehen. Ich stelle mir vor, ich habe mehrere Bieter und die bringe ich ja sowieso für einen Preisspiegel in eine Reihe. Und dann habe ich einen Mindestbieter und der hat einen gewissen Abstand zum zweiten, zum dritten. Und wenn ich das auf Einzelpreise runterbreche, was üblicherweise ja bei Bauleistungen gemacht wird, dann stelle ich häufig fest, da sind Ausreißer dabei. Da hat der Bieter, der vielleicht auf den Gesamtpreisspiegel, ich sag mal so 10% vorm zweiten liegt, und die anderen liegen eng zusammen, hat vielleicht Ausreißer, wo er in einzelnen Positionen doch überproportional viel teurer oder viel billiger ist. Und da habe ich Interesse dran, zu erfahren, was die Ursache ist als Vergabestelle. Und zwar, weil es Auswirkungen hat. Weil es Auswirkungen auf die Frage hat, ob er leisten kann, ob er vielleicht in die eine oder andere Richtung spekuliert oder ob es vielleicht, jetzt mal ganz untechnisch gesprochen, zu Problemen bei Nachträgen kommt. Und das ist die übliche Situation, wo ich dann Einzelpreise mir aufklären lasse, um eben diese Fragen zu klären, um herauszufinden, warum ist vielleicht eine Position so extrem viel niedriger oder vielleicht auch im Gefüge deutlich teurer.
Das heißt, du hast vorhin diese 10% angesprochen. Gibt's da so feste Aufgreifschwellen? Also ich habe mal gehört, 10%, das ist so eine Schwelle, wo man zumindest hinschauen sollte, wenn man diese Abweichung in der Größenordnung sieht. Und gleich noch eine Frage hinten dran, die sich aufdrängt. Warum muss ich aufklären? Muss ich aufklären, um den Bieter vor sich selbst zu schützen, um ihn zu schützen vor seinen Preisen? Oder geht es eher darum, dass ich meine Baustelle, meine Baumaßnahme eigentlich schützen möchte, weil ich nicht will, dass dann auf einmal Nachträge produziert werden, einfach nur um die Preise am Ende wieder irgendwie hinzubiegen, um die Gesamtkosten vielleicht reinzuholen für den Ausführenden, der bei mir auf der Baustelle dann die Bauleistung erbringt? Das sind auch so Kernfragen, denen man da immer wieder begegnet bei § 15. Was würdet ihr dazu sagen? Also worum geht es da eigentlich genau?
Also die 10%, die würde ich auf jeden Fall mitnehmen als Aufgreifensschwelle, wenn ich da sonst keine gewaltigen Spreizungen in den Angeboten habe und dann ein Preis 10% abweicht, dann ist das für mich ein Anlass hinzuschauen als Aufgreifensschwelle, wie ich als Jurist sagen würde. Und zu deiner Frage, welchem Schutz dient es, meinem Schutz als Auftraggeber oder dem Schutz des Bieters, würde ich sagen, das lässt sich gar nicht trennen. Das sind zwei Seiten der gleichen Medaille. Der Bieter kann natürlich durch unglücklich oder fahrlässig unglückliche Preiskalkulation in eine wirtschaftliche Schieflage geraten, was meine Ausführung aber gefährdet. Er kann aber genauso durch eine zu meinen Lasten unglückliche Preisgestaltung mich in eine Situation bringen, dass ich, ganz salopp gesagt, mir vielleicht Nachträge nicht leisten kann. Thorsten, siehst du da irgendwo einen Schwerpunkt oder eine Intention?
Schwerpunkt ist schwierig. Ich sehe beide Punkte. Es ist sowohl der Schutz der Vergabestelle davor, dass man einen Vertragspartner bekommt, der dann vielleicht nicht so leistungsfähig ist, dass ich die Leistung wirklich am Schluss, ja, mangelfrei, vollständig erhalte und dann auch während der Gewährleistungsphase noch einen Auftragnehmer habe. Und zum anderen ist es aber auch ganz klar der Schutz der Konkurrenz davor, dass Konkurrenten im Verdrängungswettbewerb einfach Unterpreisangebote machen. Ich hätte aber gerne noch einen anderen Punkt ein bisschen aufgegriffen, den der Andreas vorhin angerissen hat, nämlich die Frage, wann muss ich aufklären? Und ich glaube, da kann man auch noch ein bisschen dogmatisch unterscheiden. Der Fall, den wir gerade diskutieren, dass der Gesamtpreis am Ende 10% drunter liegt, also 10% unter der Konkurrenz, vielleicht auch 10% unter einer belastbaren Schätzung, die man selber vorher gemacht hat, dann sind wir nicht im 15 oder zumindest nicht im 15 allein, sondern wir sind dann eigentlich im 16 Dora und dort im Absatz 1 Nummer 2. Da heißt es nämlich, erscheint ein Angebotspreis unangemessen niedrig und ist anhand vorliegender Unterlagen über die Preisermittlung die Angemessenheit nicht zu beurteilen, ist in Textform vom Bieter Aufklärung über die Ermittlung der Preise für die Gesamtleistung oder für Teilleistungen zu verlangen. Also ist dort eine verpflichtende Vorgabe drin in der VOBA, dass ich meinen Bieter um Aufklärung auffordern muss. Wenn wir jetzt tatsächlich nur über einzelne Einheitspreise sprechen, die auffällig waren, nicht über den großen Gesamtpreis, sondern einzelne Positionen, die irgendwie auffällig sind, kann er sogar mal Negativpreise geben in einzelnen Positionen oder Preise, die für 0 Euro angeboten werden, wo die Leistung zwar angeboten ist, aber ja keine Gegenleistung im Endeffekt verlangt wird. Da bin ich als Vergabesteller dann gehalten hinzugucken, wenn ich Sorge habe, dass es A, eine Mischkalkulation sein könnte oder B, dass ich dann vielleicht irgendwie ein Nachtragsproblem bekomme, weil der Bieter vielleicht auf irgendwelche Massenfehler spekuliert. Aber im 15 selber hätten wir dann nicht die zwingende Pflicht zum Nachfordern aus dem Vergaberecht heraus. Die Mitarbeiter von öffentlichen Auftraggebern haben natürlich intern die Dienstpflicht, im Regelfall sich in solchen Fällen dann zu informieren. Aber da muss man, glaube ich, noch zwischen 16 Dora und Paragraph 15 in der VBA unterscheiden.
Aber interessant, dass eben diese Frage eigentlich in zwei verschiedenen Regelungen drinsteht. Einmal gesamtpreisbezogen, eben dann im 16 Dora und einmal was auf die Einzelpreise sich bezieht nach Paragraph 15. Also der Standardfall in Paragraph 15 ist eben tatsächlich der, du hast es eingangs schön geschildert, Roman, man hat eben diesen Preisspiegel, man vergleicht die einzelnen Preise, schaut sich Positionspreise an und sieht, hoppla, da ist doch ein großer Ausreißer drin. Da wird mir der Einbau einer Tür angeboten und das kostet hier komischerweise deutlich weniger als bei allen anderen. Da frage ich mich ja schon selbst als Vergabestelle, was ist der Hintergrund? Warum ist das so? Gibt es da vielleicht irgendwelche Rabatte, die der Bieter zufällig geltend machen kann, von denen er profitiert? Hat er vielleicht aus irgendwelchen Gründen günstigen Zugriff eben auf diese Elemente, die eingebaut werden sollen? Oder aber, du hast es vorhin angesprochen, Thorsten, ist es vielleicht wirklich ein Fall der Mischkalkulation? Also hat er den eigentlichen Preis, den er hier anbieten sollte, in der Position anderswo versteckt, nur um eben bei diesem Einbau einer Tür hier möglichst günstig wegzukommen und vielleicht die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen? Also das sind so diese Fragen, um die es geht. Da kläre ich im Grunde auch die Seriosität des Angebots auf. Also da kläre ich auf, hat der die Preise wirklich richtig angegeben? Ist das Angebot, so wie es gehört, mit den geforderten Preisen versehen worden? Also diese Frage stellt sich da. Ja, und dann ist die zweite Frage natürlich, wie gehe ich mit dem Aufklärungsergebnis um? Also welche Antworten kann ich mir da geben lassen, sodass ich am Ende weiß, okay, passt, der Preis ist in Ordnung. Worauf sollte man da achten? Was sind da vielleicht auch Fallstricke, wenn man die Preise aufklärt? Habt ihr da Erfahrungen aus Praxisfällen?
Ich glaube, beim Einzelpreis, wenn man den aufklärt, ist oft die Folge vielleicht auch ein bisschen Frust in der Vergabestelle, weil ganz pauschal gesagt, ein markanter Einzelpreis, ein markanter Einheitspreis, der irgendwo drin steckt, vielleicht ein Negativpreis, da haben wir in Bayern im Straßenbau ein paar Sondervorgaben dafür. Ansonsten sind die an sich schon grundsätzlich zulässig. Oder auch Nullpreise oder Centpreise, die eben sehr, sehr günstig sind, die schüren den Argwohn. Und wenn die Aufklärung den Argwohn nicht komplett beseitigt, könnte man ja meinen, ich kann den jetzt einfach rauswerfen. Aber dem ist nicht so. Der Bieter hat grundsätzlich Kalkulationsfreiheit und kann die Preise ja so anbieten, wie er möchte. Sehr selektiv im Vergaberecht ist Einfall verboten, nämlich genau die Mischkalkulation. Das heißt, ich verschiebe Preisbestandteile von einer Position in eine andere und verschiebe die gegeneinander. Die Auffälligkeit der Einzelpreise als solche ist zunächst mal unproblematisch. Und deswegen ist am Ende das nicht nur eine Kontrolle der Seriosität des Angebotes, sondern wenn man ehrlich ist, ist es eigentlich auch ja der Kontrolltest für die Qualität des eigenen LVs für die Vergabestelle. Denn wenn wir mal ehrlich sind, wann spekuliert ein Bieter? Ein Bieter spekuliert dann, wenn er Fehler im LVs vermutet oder in LVs vermutet, wo er glaubt, da ist eine Masse falsch drin, da ist irgendeine Leistung vergessen worden und er kann eine Parallelleistung teuer anbieten und dann später einen teuren Nachtrag stellen. Das heißt, diese auffälligen Preise bringen dem Bieter nur dann was, wenn sich später in der Ausführung irgendwas ändert. Und insofern muss ich als Vergabestelle dort immer hellhörig werden und intensiv kontrollieren, ob mein Leistungsverzeichnis wirklich nied- und nagelfest ist oder ob der Bieter dort tatsächlich was entdeckt hat, auf das er später achten kann. Und deswegen ist dann, ich habe gerade gesagt, Frust die Folge. Wenn ich den Bieter nämlich nicht rausnehmen kann und ich entdecke, dass ein Fehler im LV ist, bleibt mir im Zweifel nichts anderes übrig, als die Vergabe nochmal rückzuversetzen, die Vergabe aufzuheben und meine, falls es gravierenden Fehler sind, diese gravierenden Fehler zu beseitigen, um damit einen, ja, am Schluss einen fairen Wettbewerb zu erzeugen und auch richtige Preise zu bekommen. Also das ist mein Erfahrungswert. Roman, wie schaut es da bei dir aus?
Ganz ähnlich. Es ist entweder frustrierend, weil man unbefriedigende Antworten bekommt. Ich meine, die Kehrseite der Kalkulationsfreiheit ist, dass Bieter uns alles erzählen können, warum Preise so sind, wie sie sind. Und wir können es vielleicht unterm Strich auch nur in ganz wenigen Fällen widerlegen. Und niemand wird uns sagen, ja, das habe ich woanders eingerechnet und damit die Mischkalkulation preisgeben. Sondern in allen Fällen, die ich so erlebt habe, wird mir etwas erklärt von irgendwelchen Synergieeffekten im Unternehmen oder dass jemand sein Lager räumt und deshalb irgendwelche Fabrikate loswerden will. Ich habe auch schon gehört, dass jemand Rücklagen auflöst, angeblich. Was mir unternehmerisch vollkommen unverständlich ist, warum man das dann jemandem schenkt. Aber gut, das habe ich vielleicht kaufmännisch nicht verstanden. Und so werden ganz viele merkwürdige Dinge uns vorgeschlagen und wir können eigentlich nur staunend sagen, ach so. Und das so hinnehmen. Und das macht's oft unbefriedigend. Und das führt ganz oft zu der Situation, dass wir gerade die eigentliche Ursache nicht so leicht entdecken. Und darum ist, glaube ich, die Scheu schon groß, hier in die Aufklärung zu gehen, weil man am Ende sich vielleicht auch als Vergabestelle oft unterlegen fühlt oder vielleicht sogar, ich sag's noch frecher, das Gefühl hat, einfach ins Gesicht gelogen zu kriegen.
Und dann kommt vielleicht das ins Spiel, was auch noch drinsteht in Paragraph 15 Absatz 1 Nummer 1 ganz am Ende. Man kann eben die Aufklärung über die Angemessenheit der Preise verlangen, wenn nötig, durch Einsicht in die vorzulegenden Preisermittlungen, Kalkulationen. Das heißt, der Bieter wird dann aufgefordert, seine Kalkulation, seine Urkalkulation offen zu legen und mir zu beweisen, dass die Angabe, die er gerade gemacht hat, in seiner Antwort auch tatsächlich stimmt. Jetzt stelle ich mir im Prinzip zwei Fragen. Zum einen, wann ist die Schwelle erreicht? Also wann kann ich wirklich von ihm verlangen, dass er mir die Kalkulation tatsächlich offenlegt? Und Punkt zwei, macht die Vorlage der Kalkulation die Aussage des Bieters wirklich glaubwürdiger? Oder ist es nicht tatsächlich möglich, auch bei der Kalkulation zu tricksen oder einfach Dinge so anzugeben, dass ich sie vielleicht dann bei der Prüfung gar nicht so erkenne, dass es mir gar nicht auffällt, da stecken irgendwelche anderen Dinge drin? Habt ihr euch schon mal im Rahmen der Aufklärung tatsächlich diese Kalkulation zeigen lassen? Und wenn ja, was war das dann für ein Fall?
Ja, also das lässt man sich definitiv öfter mal zeigen, aber vielleicht erstmal die Ausgangsfrage, wie hoch ist die Schwelle? Die Schwelle schätze ich hier persönlich insgesamt relativ niedrig ein. Das heißt, wenn ich einen Anlass habe aus dem Angebot heraus, kann ich auf jeden Fall diese Aufklärung verlangen. Ich kann es vielleicht nicht pauschal immer für alles, aber ich kann es auf jeden Fall dann, wenn ich irgendeinen ansatzweise vernünftigen Anlass habe. Also diese Schwelle würde ich jetzt nicht zu hoch hängen. Der entscheidende Punkt ist aber das, was Roman schon gesagt hat. Das berühmte Stichwort positionsbezogener Nachlass, der dann auch mal gerne reinkommt. Der Bieter muss uns dann zeigen, wie er kalkuliert hat, aber wir haben kein Recht drauf, festzustellen, ob die Kalkulation jetzt wirtschaftlich vernünftig, wirtschaftlich richtig, technisch richtig ist. Wir können dann nur nachvollziehen, wo kommt die Zahl her. Und im Endeffekt kann er uns was vorlegen, was mathematisch richtig ist, Er kann uns dann Inhalte begründen, die können für uns überzeugend oder nicht überzeugend sein, aber er muss uns nur deutlich machen, wie er zu der Zahl gekommen ist. Also ich hatte auch schon einen Fall, wo dann ein Bieter ganz offen, und das war dann auch nachvollziehbar, uns mitgeteilt hat, ich habe mich einfach verkalkuliert. Also wenn der Bieter ein Angebot in Kilogramm kalkuliert hat, obwohl Tonnen ausgeschrieben waren, dann ist die Folge, dass natürlich sehr, sehr niedrige Preise drin sind. Und wenn ein Bieter sowas dann offenlegt, dann wird nachvollziehbar, wo der niedrige Preis herkommt. Dann weiß ich, was passiert ist. Ich habe dadurch natürlich keinen Ausschlussgrund. Es ist logisch aufgeklärt. Für den Bieter kann sich dann das Problem geben, dass vielleicht sein Gesamtangebot insgesamt für ihn dann am Ende wirtschaftlich nicht mehr wirklich sinnhaft ist. Das kann Probleme auslösen. Aber wenn der Bieter an der Stelle sagt, okay, ich habe mich zwar verkalkuliert, mein Gesamtangebot, ich stehe dazu, es passt alles, dann haben wir als Vergabestelle an der Stelle ja eigentlich keinen Grund, weiter zu agieren, weil für uns ist halt ein günstiger Preis dort rausgekommen, Gesamtpreis passt auch und dann geht's einfach weiter. Das heißt also, auch der Einblick in diese Kalkulationsunterlagen hilft uns besser zu verstehen, was passiert ist. Aber die von Roman geschilderte Grundproblematik, dass wir angelogen werden können, dass da Fehler offenkundig werden, das mag alles sein, aber wir haben deswegen auch nicht mehr Handhabe. Uns bleibt dann immer nur die Feststellung, wenn insgesamt für uns Gefahr droht durch Nachträge, können wir durch Änderung der Vergabeunterlagen vielleicht reagieren. Und ansonsten wissen wir halt besser, worauf wir uns im Vertragsfall einlassen. Ich glaube, ein Vorteil dieser Aufklärung besteht noch darin, dass man dann zumindest für den Nachtragsfall Monate, vielleicht Jahre später die Kalkulationsunterlagen für die auffälligen Positionen hat und der Bieter dann nicht im Nachtragsfall noch situationsabhängig Verschiebungen vornehmen kann, sondern er ist dann halt einfach eingefroren auf die Aussagen, die er im Vergabeverfahren getätigt hat. Das ist vielleicht noch der wichtigste Aspekt, unabhängig vom Vergaberecht.
Ja, also man sieht schon, wie praxisrelevant das Thema Aufklärung der Preise eben ist und wie oft das auch vorkommt, aber auch wie zweifelhaft vielleicht manchmal die Antworten sind. Und es bleibt am Ende sicherlich auch immer ein Gespür dafür irgendwo übrig, das man haben muss, um zu beurteilen, ist die Antwort, die ich da bekomme, richtig, kann ich mit der arbeiten oder ist es eher was, was das Ganze für mich noch etwas fragwürdiger werden lässt? Diese Fragen muss man im Einzelfall klären. Wir haben jetzt einen Teil von Paragraph 15 noch gar nicht besprochen und das machen wir in einer der nächsten Folgen noch. Und zwar geht es noch um die Frage, ja, was passiert denn, wenn jetzt der Bieter gar nichts macht, wenn ich ihn nach den Preisen frage und er antwortet gar nicht, er verweigert die Aufklärung. Da wollen wir mal schauen, was uns da die VOBA als Rechtsfolge vorgibt. Und dann geht es nochmal um das Thema, ja, was ist eigentlich erlaubt? Also was darf ich im Rahmen der Aufklärung tun und wo sind die Grenzen der Aufklärung? Wann wird es tatsächlich zu einer Verhandlung, die eigentlich nicht stattfinden darf? Und das ist das, was wir nochmal uns genauer anschauen wollen in einer der nächsten Folgen. Für heute war es das. Beiträge zu diesem und zu vielen anderen Themen finden Sie unter bau-vergabe-recht.de. Anregungen und Themenvorschläge gerne per E-Mail an podcast@bau-vergabe-recht.de oder per WhatsApp-Sprachnachricht an 089 21 555 882. Wenn Ihnen unser Podcast gefällt, freuen wir uns auch über eine positive Bewertung in Ihrer Podcast-App. Danke fürs Zuhören und bis bald.
Bis bald.
Bis bald.